Samstagsuni im Sommersemester 2011 zum Thema Wald. Dritter Vortrag, Professor Dr. Siegfried Fink, Der Baum von innen. Ein Kunstwerk aus Zellulose und Lignin.
Meine Damen und Herren, ich darf mich für die einführenden Worte bedanken. Es ist natürlich schwierig, wenn ich sehe, dass wir für dieses Thema, was wir heute behandeln wollen, den Studenten etwa 2 Jahre geben und wir hier eine knappe Stunde haben, sodass ich nur schlaglichtartig einige Aspekte herausgreifen möchte, von denen ich denke, dass sie vielleicht für Sie auch von besonderer Bedeutung sind. Nun, im Bauminneren können seltsame Dinge stecken, also seien Sie vorsichtig, wenn Sie mal Ihr Fahrrad an einen Baum hängen, vergessen Sie es nicht. Nach 20 bis 30 Jahren sieht es dann ungefähr so aus. Draußen scheint die Sonne, es ist eigentlich fast Sommer und Sie mögen mir verzeihen, dass ich jetzt einen völlig unpassenden Einstieg in das Thema wähle, nämlich den Tannenbaum. Ich möchte Ihnen ein bisschen was, wenn wir den Baum anschauen, über Blätter sagen und dachte, naja, die Tannennadel ist eigentlich so im allgemeinen Volksverständnis doch sehr stark verankert und ich möchte Ihnen das ein bisschen nahe bringen. Vielleicht haben Sie Ihren Tannenbaum, wenn es dann eine Tanne war, die häufigsten Tannenbäume sind eigentlich heute Nordmannstannen oder Weißtannen, mal die Nadeln umgedreht und dann haben Sie gesehen, unten sind sie weißlich und haben so 2 weiße Streifen, während sie oben ganz glatt und grün sind. Was bedeutet das eigentlich? Ich weiß nicht, ob Sie sich da mal drüber gewundert haben. Wenn man das noch ein bisschen näher anschaut, dann sehen Sie, in diesen weißlichen Streifen sind noch so weiße Punkte enthalten. Und diese weiße Beschichtung, das sind, wenn man das noch stärker vergrößert, Wachskristalle, die sehr schön ausgeprägt sind. Das heißt, diese beiden weißen Streifen sind so Wachsstreifen, das ist auch Wachs, was Sie zum Beispiel auf Pflaumen finden, so diese ganzen weißlichen Beläge, das hat immer etwas mit Wachs zu tun. Das können Sie da nicht durchschauen, wenn Sie aber dieses Wachs entfernen, sehen Sie darunter solche Strukturen hier. Das sind Zellen in der Außenhaut und da sehen Sie so kleine Löcher drin. Nun, es ist klar, das wissen Sie alle, Aufgabe einer Pflanze ist es, Kohlendioxid aus der Luft aufzunehmen. Das wird mit Hilfe des Sonnenlichtes in Zucker umgewandelt und es wird Sauerstoff abgegeben. Das heißt, irgendwo muss ein Gasaustausch in dieser Nadel oder dem Blatt erfolgen. Und dafür haben wir diese kleinen Löcher. Nun sind diese Löcher aber nicht einfach Löcher, sondern wenn man da noch ein bisschen näher nachschaut, sieht man, dass darunter solche Strukturen sitzen. Das sind die sogenannten Spaltöffnungen. Und Sie sehen, das sind so 2 wurstförmige Zellen hier am Rand und die können sich öffnen und schließen. Und das ist natürlich ganz wichtig für jede Pflanze, denn zum Beispiel, wenn es trocken ist, dann durch diese Spaltöffnung geht ja auch Wasser verloren, dann müssen die mit dem Wasser haushalten und schließen sich, aber sie können dann natürlich auch kein Kohlendioxid mehr aufnehmen. Und Sie sehen, das ist sogar ein sehr komplizierter Mechanismus hier. Die haben so richtig verzähnte Zellwände, die, wenn die zugehen, ganz dicht schließen, um nun einen Wasserverlust zu vermeiden. Und diese Spaltöffnungen sitzen nun hier drinnen in diesen Löchern gewissermaßen. Und diese Kombination, eingesenkte Spaltöffnungen, das Ganze noch mit Wachskristallen bedeckt, das ist eigentlich etwas, was wir sonst von Kakteen kennen. Da ist es verständlich, weil die müssen ihren Wasserverlust minimieren. Die haben selten Wasser zur Verfügung und müssen schauen, dass sie möglichst durch solche Schutzmechanismen, eben eingesenkte Spaltöffnungen, das Ganze noch mit Wachs überdeckt, nicht zu viel Wasser verlieren. Sie werden sich vielleicht fragen, warum braucht eine Tannennadel oder Fichtennadel eine Anpassung an Trockenheit? Eigentlich ist es bei uns im Schwarzwald oder auch sonst, wenn Sie schauen, wo die Nadelbäume wachsen, das ist vor allen Dingen die nordische Zone, da ist es ja eher feucht, die leiden ja nicht unter besonderer Trockenheit. Aber die Nadeln haben gegenüber Laubblättern ja eine Besonderheit, sie bleiben das ganze Jahr über am Baum. Und es gibt immer eine kritische Zeit im Jahr, wo sie automatisch in Stress kommen. Das ist nämlich der Spätwinter und das frühe Frühjahr, wo unter normalen Bedingungen der Boden noch gefroren ist, die Lufttemperatur aber ansteigt, sodass sie eigentlich anfangen wollen mit der Photosynthese. Sie wollen ihre Spaltöffnung aufmachen, aber sie können von den Wurzeln kein Wasser mehr nachziehen, weil es dort noch gefroren ist. Das heißt, wegen dieser zwei Monate im Jahr, wo normalerweise Nadelbäume einen erheblichen Wasserstress haben, haben sie eine Struktur, die wir sonst eben eher bei Kakteen finden. Schauen wir jetzt nochmal, wir haben jetzt im Wesentlichen auf das Äußere der Nadel geschaut, schauen wir jetzt mal hier ins Innere hinein. Das ist also so eine Nadel. Sie sehen, hier ist eine äußere Schutzschicht, die sogenannte Epidermis. Dann hier was gelb gezeichnet ist, das sind die Zellen, in denen eigentlich die Photosynthese stattfindet. Und dann gibt es hier drinnen etwas, was man als Leitbündel bezeichnet, denn die Nadeln müssen ja von den Wurzeln her mit Wasser versorgt werden und die Zucker, die durch die Photosynthese produziert werden, müssen ja auch irgendwie wieder abtransportiert werden. Das ist jetzt ein Querschnitt durch eine Fichtennadel. Und hier sehen Sie diese ganzen Strukturen, einmal die Epidermis hier, hier sehen Sie so eine Spaltöffnung, die wir eben im Detail angeschaut haben. Also hier wird das Kohlendioxid aufgenommen und auch der Sauerstoff abgegeben und auch das Wasser, der Wasserdampf verlässt hier die Nadel. Diese Zellen hier, die so ein bisschen bunt erscheinen, das sind die eigentlichen Zellen, wo die Chloroplasten drin sitzen, wo die Photosynthese durchgeführt wird. Und das hier im Zentrum mit so einem runden Kreis umgeben, das ist das Leitbündel. Denn hier, das hier ist der Holzteil. Das heißt, das ist im Grunde das, was aus dem Holz des Stammes sich bis in die äußerste Ecke der Nadel erstreckt. Hier wird das Wasser von den Wurzeln über den Stamm in die Nadeln geleitet. Und das hier ist der sogenannte Bastteil. Das heißt, in dem da sitzen die Zellen, die Zucker, die hier durch die Photosynthese entstehen, dann wieder in den Stamm und in die Wurzeln zum Wachstum leiten. Dann haben wir hier noch Harzkanäle und hier ist sowas Ähnliches bei einer Kiefernadel, die ist ein bisschen anders aufgebaut. Da sehen Sie, dass das zentrale Leitbündel ein bisschen größer ist. Da ist hier, sind zwei solcher Leitelemente drin. Auch hier sehen Sie wieder diese dicke Epidermis, die die Verdunstung verhindert. Sehr schön, dass diese Spaltöffnungen hier eingesenkt sind. Harzkanäle hier. Also eine sehr komplexe Struktur. Man kann auch sehen, hier haben wir jetzt nochmal das Leitbündel heraus vergrößert. Hier nochmal der Holzteil in der Fichtennadel, hier der Bastteil. Und hier ist zum Beispiel eine Veränderung, das sehen Sie, der Holzteil ist normal ausgebildet, aber hier im Bastteil sind Zellen kollabiert und andere haben sich vergrößert. Das ist fast so eine Art krebsartige Erscheinung. Das ist eine Nadel, die unter Magnesiummangel litt. Also man kann aufgrund der strukturellen Veränderungen hier in so einer Nadel auch gewisse Diagnosen ziehen, unter ja, welchen Stressfaktoren jetzt so ein Baum steht. Ich hatte schon erwähnt, die mittleren Zellen sind die Zellen, in denen die Photosynthese stattfindet. Hier sehen Sie die grünen Chloroplasten. Das ist sehr vollgepackt bei den Nadeln, weil die ja einen relativ kompakten Körper haben, also eine relativ kleine Oberfläche im Verhältnis zum Volumen, jetzt im Gegensatz zu einem Laubblatt. Und wenn Sie jetzt da noch weiter reingehen, ein Mikrometer ist ein Tausendstel Millimeter, sehen Sie, dass diese Chloroplasten ihrerseits wieder eine innere Struktur haben, und zwar bestehen die aus zahlreichen solcher Membranen, die in mehreren Schichten übereinander gelagert sind, und hier sitzen die eigentlichen Chlorophyllmoleküle. Das ist immer ein biologisches Grundsystem, dass Reaktionen vor allen Dingen an Oberflächen stattfinden. Das heißt, alle Pflanzen versuchen im Inneren möglichst viele große Oberflächen zu haben. Und Sie sehen diese hier, so ein Chloroplast mit einer Größe von einem Tausendstel Millimeter hat innen eine enorme Oberfläche durch die vielen Membranen, die es hier gibt. Hier noch so ein paar Sonderstrukturen bei manchen Nadelbäumen. Hier sehen Sie nochmal solche Spaltöffnungen mit den beiden Schließzellen, die hier sich entweder öffnen oder schließen können. Es gibt Nadelbäume, die haben hier noch solche Auswüchse auf der Oberfläche, um zusätzlich die Luftbewegung zu reduzieren, um die Verdunstung zu vermindern. Immer wieder natürlich Harzkanäle. Wenn Sie zu Hause Fichtennadelöl oder Kiefernadelöl ins Badewasser kippen, dann stammt das hier aus solchen Harzkanälen, die es in vielen Nadeln gibt. Teilweise auch sehr dicke äußere Zellwände, das hier ist bei einer Tannenart, sehen Sie dieses äußere Hautgewebe, wo die äußere Zellwand extrem dick ausgeprägt ist, auch das wieder so eine Anpassung an diesen Trockenstress. Wenn man jetzt noch weiter reingeht und mit einem Polarisationsmikroskop schaut, da sehen Sie, dass hier so einzelne kleine Teilchen aufleuchten. Wenn man das im Elektronenmikroskop anschaut, dann sehen Sie, dass hier in der äußersten Zellschicht, also das hier ist die Außenwand, wo die also gegen die Umgebung offen ist, ganz viele kleine Kristalle drin sind. Das ist Calciumoxalat, ein bei Pflanzen häufig auftretendes Mineral. Das heißt, wenn Sie es wirklich Ihren Weihnachtsbaum mal mit dem Mikroskop anschauen würden, könnten Sie sich die ganzen Kugeln und so das sparen, weil die Kristalle eigentlich schon in den Nadeln drinne stecken. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen aufwendig. Auch diese Kristalle sind zum Beispiel diagnostisch relativ interessant. Das ist das gleiche Bild jetzt einer Fichtennadel, die unter Ozoneinwirkung gewachsen ist. Und hier sehen Sie, das sind die Kristalle auf einmal nicht mehr hier außen in der Zellwand, sondern sie wachsen ziemlich massiv in das Zellinnere hinein. Fast so etwas wie eine Arteriosklerose, also die verstopfen das Zellinnere, weil hier durch das Ozon die Durchlässigkeit von bestimmten Zellmembranen verändert wird und auf einmal kommen diese Calciumoxalatkristalle dringend in das Zellinnere vor. Jetzt machen wir einen ganz großen Sprung. Jetzt haben Sie ein bisschen was von Nadeln gehört. Jetzt erzähle ich ein bisschen was über Wurzeln. Das ist ein Kiefernkeimling und Sie sehen hier die eigentliche Wurzel, das ist nur das hier und hier unter das. Die ganzen weißen Fäden hier, das sind keine Wurzeln, sondern das sind Zellen von Pilzen. Pilzhyphen nennt man die, das sind langgestreckte Zellen. Und praktisch jeder Baum bei uns und weltweit lebt im Wurzelbereich in Symbiose mit Pilzen. Symbiose heißt, es ist eine Lebensgemeinschaft, die zum beiderseitigen Nutzen dient. Man nennt es Mykorrhiza. Und Sie sehen auch so auf den ersten Blick schon, was der Vorteil ist. Diese Pilzgewebe erschließen den Boden sehr viel weiter, als dass diese paar kleinen Wurzeln direkt könnten. Das heißt, durch die Pilze erhält der Baum einen sehr viel besseren Zugang zu Wasser und Nährstoffen, als er das mit seinen Wurzeln alleine könnte. Natürlich macht so ein Pilz das nicht umsonst, sondern das ist eben gegenseitig. Der Baum liefert dafür Zucker an den Pilz und der Pilz liefert Nährstoffe, vor allen Dingen Stickstoff und Phosphor, und erleichtert die Wasseraufnahme. Diese symbiotischen Strukturen, hier sehen Sie das, wie jetzt auch die Pilzfruchtkörper, die ja nicht den eigentlichen Pilz darstellen, sondern das ist praktisch nur die Spitze des Eisberges. Der eigentliche Pilz, der wächst hier im Boden mit diesen feinen, fadenförmigen Hyphen. Und die sind hier mit den Wurzeln verbunden. Sie sehen hier so eine Wurzel, da gehen die Pilzhyphen ab. Und wenn man das im Mikroskop nochmal anschaut, sehen Sie, die Pilzhyphen wachsen zwischen den Wurzelzellen. Und über die Zellwände werden die Stoffe ausgetauscht. Hier sehen Sie das nochmal, wenn man das im Mikroskop anschaut. Von den eigentlichen Wurzelspitzen strahlen dann diese Pilzzellen nach außen. Und auch hier wieder Prinzip große Oberflächen. Durch die Pilzzellen wird die Oberfläche, die zur Absorption von Wasser und Nährstoffen zur Verfügung steht, erheblich gesteigert. Es kommen noch andere Faktoren hinzu. Die Pilze scheiden bestimmte Enzyme auf, die etwa den Phosphor besser verfügbar machen. Und natürlich hat der Baum durch den Abfluss an Zuckern einen gewissen Verlust, aber das wird mehr als aufgewogen durch den Gewinn, den die bessere Wasser- und Nährstoffversorgung ausmacht. Es gibt sogar dann Mykorrhiza-Pilze, die direkt in die Zellen hineinwachsen und hier solche verzweigten Strukturen ausbilden, Abuskeln oder Vesikeln. Das ist eigentlich normalerweise für eine Zelle tödlich, wenn ein anderer Organismus da reinwächst. Aber diese Kombinationen sind über längere Zeit stabil. Der Pilz liefert Mineralstoffe und die Wurzelzelle des Baumes tut dafür Zucker zur Verfügung stellen. Und diese Zucker werden dann zum Pilzwachstum und letztlich auch zur Bildung der Fruchtkörper verwandt. Hier nochmal eine mikroskopische Aufnahme. Hier sehen Sie, das Gelbe ist die eigentliche Zelle, hier der Zellkern. Und das Blau-Rote, das sind die Zellen des Pilzes, die in dieser Wurzelzelle wachsen, ohne sie zu beschädigen. Viele unserer Pilze, die Sie aus dem Wald kennen, sind solche Mykorrhiza-Pilze, Fliegenpilz, Steinpilz. Es gibt, das kennen Sie vielleicht schon an den Namen, auch Pilze, die ja immer unter bestimmten Baumarten vorkommen, der Birkenröhrling oder der Lärchenröhrling. Da gibt es ganz spezielle Kombinationen Pilz-Baum, die immer zusammen auftreten. Wir beschäftigen uns im Moment mit einer ganz besonderen Kombination, nämlich den Trüffelpilzen. Das sind Trüffel hier aus der Umgebung von Freiburg. Südbaden ist Trüffelland, das weiß niemand. Vergessen Sie es auch wieder, weil Sie dürfen sie nicht sammeln, weil sie unter Naturschutz stehen. Wir dürfen sie sammeln, weil wir eine Ausnahmegenehmigung für Forschungszwecke haben. Wir haben aber festgestellt, dass Trüffel in erheblichem Maße hier in Südwestdeutschland vorkommen. Wenn man so ein bisschen in die Geschichte zurückschaut, hat es auch in Deutschland eine ausgeprägte Trüffelkultur, etwa in Rheinland-Pfalz, gegeben, noch vor dem Ersten Weltkrieg, wo man in erheblichem Umfang Trüffel gesammelt und auch verwertet hat. Das Wissen darüber ist dann verloren gegangen und diese Trüffel sind ja unterirdische Fruchtkörper, also man sieht sie nicht ohne weiteres. Deshalb bestand bislang große Unsicherheit, gibt es das bei uns oder gibt es das nicht. Wir haben nicht den allerteuersten Trüffel, also den Périgord-Trüffel, den finden wir nicht, aber den Burgunder-Trüffel, der immerhin auch in Frankreich mit 600 Euro pro Kilo gehandelt wird, der wächst bei uns, bildet auch solche Hyphengeflechte, vor allen Dingen um Eichenwurzeln. Geht auch mit Haseln, mit anderen Gehölzen, aber vor allen Dingen Eichen. Und diese spezielle Beziehung, dass eben dieser Austausch der Nährstoffe mit den Baumwurzeln notwendig ist, hat auch dazu geführt, dass ja bis heute Trüffel nicht künstlich kultiviert werden können, sondern sie können nur immer im Zusammenhang mit lebenden Baumwurzeln wachsen. Was man machen kann, was in Frankreich, in Spanien, Italien schon lange gemacht wird, was wir jetzt gerade mal anfangen, man kann natürlich junge Eichen etwa mit dem Pilz infizieren und dann auspflanzen und dann hoffen, dass in 4 bis 5 bis 6 Jahren dann Trüffel sich bilden. Für uns stellte sich natürlich in dem Zusammenhang als Forschungseinrichtung die Frage, da man eben auf Hilfestellung bei der Trüffelsuche angewiesen ist, Schwein oder Hund. Sie kennen Trüffelschweine. Das ist eigentlich so die traditionelle Art, wie man in Frankreich Trüffeln sucht. Wir haben aber es nicht fertiggebracht, irgendwie auf Universitätsmittel ein Schwein zu kaufen. Das war etwas kompliziert, sodass unsere Mitarbeiter mit Trüffelhunden arbeiten. Herr Sproll, der einer unserer Trüffelexperten, sitzt auch hier im Plenum. Die Hunde haben zudem den Vorteil, die fressen die Trüffel nicht. Bei den Schweinen muss man immer aufpassen, wenn sobald sie dir welche gefunden haben, fressen die sie sofort auf. Die Hunde sind da etwas anspruchsloser. Also ein ganz interessantes Thema, was auch mit natürlich mit zunehmender Klimaerwärmung vielleicht hier noch interessanter werden könnte. Vielleicht werden wir mal Trüffelanbaugebiet. Ich möchte noch einen ganz kleinen Aspekt von Wurzeln sagen. Wurzeln sind toll und wichtig, aber manchmal sind Wurzeln ausgesprochen ärgerlich. Wurzeln wachsen nämlich gern in Kanalrohre ein. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen da auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Das passiert selbst bei relativ intakten Leitungen. Die quetschen sich durch die kleinsten Risse durch, wenn sie irgendwie da Zugang haben. Und das sind teilweise dann erhebliche Kosten, die auftreten, wenn solche Schäden repariert werden sollen. Was viele nicht wissen, auch hier herrscht das Verursacherprinzip. Das heißt, der Besitzer des Baumes, der diese Wurzeleinwachsungen verursacht, haftet für die Schäden. Und das kann natürlich schon sein, dass wenn Sie das bei sich im Garten feststellen, dass es der Baum vom Nachbar ist oder der Baum vom städtischen Grundstück. Und da ist es natürlich wichtig festzustellen, kann man bestimmen, was das für eine Wurzel ist, weil so auf den ersten Blick sehen alle Wurzeln gleich aus. Aber wenn man das mikroskopisch zum Beispiel macht, können wir sehr schön hier zum Beispiel eine Tannenwurzel, eine Ahornwurzel, wir können die Wurzeln weitgehend unterscheiden. Wenn das nicht reicht, können wir auch molekulargenetische Bestimmungen machen. Also wer da mal ein Problem hat zu Hause, kann sich gerne an uns wenden. Gut, und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Teil des Baumes, nämlich dem Stamm. Hier ist so ein Stamm mal aufgeschnitten. Wir haben außen Borke, also der abgestorbene Schutzteil, dann hier der Bast, das ist der Teil, wo die Nährstoffe von, also die Zucker vor allen Dingen von oben aus den Blättern nach unten geleitet werden. Dann den Splint, das ist der Teil des Holzes, der noch physiologisch aktiv ist. Das heißt, hier wird das Wasser von unten nach oben geleitet und dann haben wir das Kernholz, das abgestorben ist und tot ist und eigentlich nur noch Stützfunktion erfüllt. Hier, das kennen Sie, so ein Blick auf so eine Baumscheibe mit den Jahresringen. Ich werde hier auch vor allem über die Nadelbäume sprechen. Wenn wir das mikroskopisch ansehen, sehen Sie hier so einen Jahresring mit dem hier hellen Frühholz. Das heißt, hier sind relativ großlumige Zellen mit dünnen Zellwänden und diese dunkle Färbung hier im Spätholz, das sind englumigere Zellen mit dicken Zellwänden. So, hier wird vor allen Dingen Wasser geleitet und diese Zellen hier dienen vor allen Dingen der Stabilität. Hier nochmal weiter vergrößert, hier so eine Jahrringgrenze, diese dickwandigen Spätholzzellen und hier die großlumigen Frühholzzellen. Wir sehen hier solche speziellen Strukturen, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, das sind sogenannte Hoftüpfel. Und wir haben natürlich hier auch Harzkanäle, da werde ich auch gleich noch was zu sagen. Kennen Sie Tracheiden? Wahrscheinlich die meisten von Ihnen nicht, obwohl sie drauf sitzen. alles Nadelholz und ein Teil des Laubholzes, also das dürfte hier Buche sein, besteht zu 90% aus Tracheiden. Das sind diese langgestreckten Zellen hier, die normalerweise im Baum das Wasser leiten. Sie sehen, so ist Nadelholz aufgebaut. Wir haben diese langen, hier nur ein Ausschnitt, langgestreckten Zellen. Wir haben dann hier blau gefärbt noch einige lebende Zellen, sogenannten Holzstrahlen, die vor allen Dingen zur Speicherung von Reservematerial dienen. Und das ist diese geheimnisvolle Struktur der Hoftüpfel, eine sehr komplexe Sache. Ich will da jetzt nicht in allen Details darauf eingehen, dass Sie sehen, das ist hier so eine Art Trampolin. Da ist eine feste Scheibe, die an so beweglichen Fäden aufgehängt ist. Und Sie sehen, dass die verbindet die einzelnen Tracheiden miteinander. Und wenn es zum Beispiel zu einem Lufteinbruch kommt, man nennt das eine Embolie, das ist also wie beim Menschen so eine der gefährlichsten Sachen für einen Baum, dass er eine Luftembolie bekommt. Und dann wird durch diese Druckdifferenz diese Platte an diese Öffnung gepresst und das Ganze wirkt wie ein Ventil und verhindert, dass die Luft jetzt in weitere Bereiche eindringt. Also eine ganz raffinierte Geschichte. Und obwohl die Nadelbäume ja eigentlich entwicklungsgeschichtlich relativ alt sind, die gab es schon zur Steinkohlezeit, und die Laubbäume eigentlich viel weiterentwickelt sind, ist das eine extrem komplexe Struktur, die sich hier über viele hundert Millionen Jahre bewährt hat und die uns auch gelegentlich Probleme macht. Viele von Ihnen werden vielleicht mal Holz im Garten verwandt haben. Das sollte dann irgendwie imprägniert sein, sieht dann so grünlich aus, da werden Kupfersalze reingepresst. Unsere wichtigsten Hölzer sind aber Nadelhölzer, vor allen Dingen Fichte. Und die haben diese Hoftüpfel. Und wenn Sie da von außen Druck anlegen, dann machen die einfach zu. Das heißt, Sie kriegen die Imprägniermittel schlecht in das Holz hinein. Man muss das schon ziemlich aufwendig machen, damit es einigermaßen eindringt. Das ist der Unterschied zwischen billigen und teuren Gartenhölzern. Bei den billigen ist das einmal außen aufgebracht und ist nicht eingedrungen. Und bei den teureren hat man mehrere Zyklen von solchen Imprägnierungen gemacht, um diese Hoftüpfel zu überlisten, damit es auch weiter nach innen dringt. Also das hat eine ganz praktische Bedeutung. Kurzer Blick noch, wie sehen denn Laubhölzer aus? Da gibt es große Variabilität. Wir haben vor allen Dingen, das nennt man zerstreut Mikropor, das heißt, wir haben hier größere Zellen, die ausschließlich der Wasserleitung dienen, sogenannte Gefäße, das sind Querschnitte, hier sehen Sie wieder so eine Jahrringgrenze, und diese Gefäße sind gleichmäßig über den Jahresring verteilt. Wir haben dann sogenannte Zyklopore-Hölzer, das sehen Sie hier, Beispiel der Esche, hier auch eine Jahrringgrenze. Im Frühholz sind sehr große Gefäße, die werden dann zum Spätholz immer kleiner, hier im allerletzten Spätholz sind sie dann ganz klein. In den Tropen gibt es natürlich noch viele andere Typen. Ich wollte nur sagen, also bei den Laubhölzern ist die Variabilität der unterschiedlichen Zelltypen noch deutlich höher als bei den Nadelbäumen. Ich möchte jetzt aber noch auf ein paar Besonderheiten ausgehen. Sogenanntes Reaktionsholz. Kennen Sie alles? So ein Bäume am Hang, sieht man im Schwarzwald ja häufig. Die haben so ein Knie unten. Das liegt daran, dass diese Hänge ja immer ganz leicht bergab rutschen. Das heißt, die Bäume werden immer so ein bisschen schräg gestellt und versuchen sich dann wieder aufzurichten. Und dadurch entsteht über die vielen Jahre so ein Knie. Wenn man so einen Stamm anschaut, dann ist der natürlich hier unten, sind die Jahrringe zum Beispiel viel breiter, weil der Baum muss ja gewissermaßen zusätzliches Material bilden, um diesen Aufrichtungsprozess wieder zu machen. Nun, der Mensch hat das genutzt. Aus solchen Bäumen werden zum Beispiel Alphörner hergestellt, das sind genau diese Knie hier unten. Das ist so ein Querschnitt durch eine Stammscheibe an so einem Knie, es ist nicht nur, dass das exzentrisch ist und hier mehr Holz gebildet wird, sondern das Holz ist auch dunkler. Das heißt, hier ist mehr Lignin eingelagert. Was das ist, sage ich gleich noch. Ein Punkt noch: Harzbildung. Sie, wenn man bei den Nadelbäumen, zumindest bei den meisten, Äste abschneidet, harzt es. Hier im Holz sitzen überall so kleine Harzkanäle mit lebenden Zellen, in denen das Harz ständig synthetisiert wird. Das Harz dient vor allen Dingen zur Abwehr von Insekten. Das, klar, wenn die dann irgendwie an der Rinde oder am Holz nagen, dann werden sehr schnell die Mundwerkzeuge verklebt. Es wird auch genutzt. Bei uns war das früher im Schwarzwald auch verbreitet, die Harznutzung an der Fichte. Also man hat, ähnlich wie das heute noch in den Tropen beim Gummibaum passiert, solche zu einem Haken Verletzungen jeweils in den Baum gemacht und das Harz, das daraus lief, dann gesammelt. Bis zur Wende war die Harznutzung in der DDR etwa noch sehr weit verbreitet, was uns heute große Probleme macht. Das war vor allen Dingen an der Kiefer, denn Sie können sich vorstellen, solche Bäume sind zur Produktion von Balken und Brettern nicht mehr unbedingt zu gebrauchen. Wir haben auch Probleme damit. Ich kenne Sie auch, Harztaschen in Holz, immer unangenehme Überraschung. Die Bäume besitzen auch die Möglichkeit, auf Bedarf Harzkanäle zu bilden. Hier sehen Sie so einen normalen Jahresring. Plötzlich werden gleichzeitig überall Harzkanäle gebildet. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel direkt ein Käferbefall ist, dann kann so ein Baum auch verstärkt Harz ausbilden. Gibt es übrigens auch bei Laubbäumen. Sie Kirschgummi, es bildet sich ein bisschen anders, aber auch in solchen Öffnungen im Holz, wo das speziell gebildet wird. Ganz interessant, es gibt in Südamerika den sogenannten Benzinbaum, Copaifera, da bohren Sie ein Loch rein und dann können Sie den Saft eigentlich in Ihren Tank schütten. Das ist eben ein sehr niedrigviskoses Harz, was direkt praktisch wie Diesel verwandt werden kann. Das wird hier auch in solchen speziellen Zellen gebildet. Ganz kurzer Blick, wie wird Holz verwendet? Ich hatte schon gesagt, Tracheiden begegnet Ihnen täglich und nicht nur sitzen Sie drauf, sondern Sie schreiben auch drauf. Das Papier besteht im Wesentlichen aus Tracheiden, denn Papier wird vor allen Dingen aus Nadelholz hergestellt. Sie sehen hier so eine rasterelektronenmikroskopische Aufnahme, hier eine lichtmikroskopische Aufnahme. Da erkennt man so die einzelnen Fasern, die ursprünglich mal im Holz separat vorhanden waren. Die sind jetzt zusammen verklebt und bilden das Papier. Das ist ein mikroskopischen Querschnitt durch ein Stück Papier oder hier ein Stück Pappe mit bestimmten Verfahren angefärbt. Sie sehen, also man sieht hier noch diese unterschiedlichen Fasern, mal im Querschnitt, mal im Längsschnitt. Es geht natürlich drunter und drüber und man sieht hier, das dürften auch einfach verschiedene Holzarten gewesen sein, die zu dem Zellstoff verarbeitet worden sind und die sich unterschiedlich anfärben. Jetzt gehen wir noch ein bisschen tiefer. Dann, wie ist so eine Zellwand aufgebaut von einer Tracheide oder anderer verholzte Zellwand? Ich will hier nicht im Detail drauf eingehen. Sie sehen, diese Zellwände sind ihrerseits wieder geschichtet. Und diese Fäden, die Sie hier sehen, das ist der wichtigste Bestandteil der Zellwände, nämlich Zellulose. Und ich sage jetzt ganz kurz was denn eigentlich Zellulose ist. Zellulose ist eine Anhäufung von Zuckermolekülen. Also Zellulose besteht aus Zuckern, die mit tausenden Molekülen miteinander verknüpft sind. Ein langes, fadenförmiges Molekül. Und Sie kennen die Eigenschaft von Zellulose. Mein Hemd und wahrscheinlich Ihres besteht aus Zellulose. Baumwolle ist praktisch reine Zellulose. Zellulose ist sehr zugfest. Können Sie ziehen, da passiert so schnell nichts. Aber überhaupt, aber überhaupt nicht druckfest. Das heißt, wenn Sie einen Baum hätten, dessen Zellwände nur aus Zellulose bestehen, dann würde der schlaff auf dem Boden liegen. Sie könnten zwar dran ziehen und würde nicht zerreißen, aber man braucht noch eine Substanz, die so eine Druckstabilisierung bildet, und die sieht so aus. Müssen Sie sich nicht merken. Das ist das sogenannte Lignin, das etwa 20-30% der Zellwand ausmacht. Das ist der Gegenpart eigentlich, der die Druckfestigkeit liefert. Und diese Kombination zugfeste Zellulose und druckfestes Lignin, das ermöglicht eigentlich diese Stabilisierung. Und das war, wenn man sich das in der Evolution anschaut, auch die große Herausforderung. Die Pflanzen sind ja auch zunächst als Wasserpflanzen im Algen, im Meer entstanden. Und so wie Sie wissen, wie die Fische dann Schwierigkeiten hatten, mal an Land zu kommen, mussten Lungen entwickeln und so, hatten die Pflanzen auch Schwierigkeiten, an Land zu kommen, bevor sie nicht das Lignin erfunden haben. Erst damit konnten sie ihre Struktur stabilisieren, dass sie überhaupt in die Höhe wachsen konnten. Und dieser Verbund zugfeste Zellulose und druckfestes Lignin, das ist so ein bisschen das, wie das, was Sie aus der Technik kennen, nämlich glasfaserverstärkter Kunststoff. Da werden zugfeste Glasfasern mit druckfestem Kunststoff imprägniert und dann können Sie alle möglichen Teile daraus machen, die außerordentlich stabil sind. Das ist also das gleiche Prinzip, wie Sie das in der pflanzlichen Zellwand finden. Sie grillen wahrscheinlich jetzt alle, vielleicht sogar heute, das Wetter ist noch ganz gut. Sie nehmen Holzkohle. Was ist eigentlich Holzkohle? Viele denken, na, Holzkohle ist so halb verbranntes Holz. Wenn man sich das mal anschaut, also das ist jetzt ein mikroskopischer Schnitt durch Holzkohle, das sehen Sie, das Buchenholzkohle, sehen Sie noch genau die Strukturen, die im Originalholz eigentlich vorhanden waren. Kennen auch diese traditionellen Holzkohleherstellungen in Mailand, das war ja im Schwarzwald doch über viele Jahrhunderte weit verbreitet. Weshalb hat man das eigentlich gemacht? Warum hat man das Holz so halb verbrannt? Jetzt muss ich wieder hier zu dieser Formel zurückkehren. Es ist aber im Prinzip nicht so kompliziert. Also ich hatte das vorhin schon gezeigt, wenn man diese Summenformel der Einheiten der Zellulose anschaut, das sind zwei Glukosemoleküle, die zu einer sogenannten Zellobiose verbunden sind, und die Summenformel ist C12H22O11, also C für Kohlenstoff, H für Wasserstoff und O für Sauerstoff. Wenn Sie sich das genau anschauen und das ein bisschen versuchen aufzutrennen, dann kriegen Sie hier 12C und 11H2O. Also da stecken hier in diesen H22O11 stecken eigentlich 11H2O, also 11 Wassermoleküle drin. Das heißt, die Zellulose ist gewissermaßen schon teilweise verbrannt. Sie ist teilweise oxidiert und es ist chemisch gebundenes Wasser drin. Und dieses Wasser wird bei der Verkohlung freigesetzt. Und das trägt eigentlich zum Energiegehalt des Holzes ohnehin nichts bei. Allerdings, um das Ganze in Gang zu setzen und überhaupt auf eine gewisse Temperatur zu bringen, wird ein bisschen auch von der Substanz verbrannt. Aber es ist tatsächlich so, bei der Verkohlung wird das Holz um etwa 2/3 leichter, verliert aber nur 1/3 seines Energiewertes. Also die Holzkohle hat pro Kilogramm einen doppelt so hohen Energiegehalt wie Holz, eben weil im Prinzip einfach nur dieses schon verbrannte Wasser entfernt wird. Und das ist der große Vorteil von Holzkohle. Sie hat eben ein sehr geringeres Transportgewicht und verbrennt besser, erzielt höhere Temperaturen. Bei uns spielt es außer dem Grillen eigentlich kaum noch eine Rolle, aber Sie müssen weltweit schauen. Zum Beispiel Brasilien verhüttet sein Eisenerz zu großen Teilen mit Holzkohle, weil sie keine fossilen Kohlevorkommen haben. Also weltweit spielt Holzkohle eine ganz große Rolle. Noch ein Blick, wie kann man denn Holz noch kaputt machen? Und da haben wir ein paar Spezialisten, das sind die Pilze, holzabbauende Pilze. Kennen Sie alle, Fäulen in Bäumen, Wenn man Glück hat, passiert nichts. Wenn man Pech hat, fallen sie um und das Auto steht drunter. Ist gerade im Stadtbereich ein großes Problem. Im Wald ist es relativ unwahrscheinlich, dass gerade jemand unter einem Baum steht, wenn er umfällt. Aber in der Stadt passiert das natürlich schon öfters. Auch hier machen wir einige Untersuchungen. Da gibt es Pilze, die stärker die Zellulose abbauen, andere Pilze, die stärker das Lignin abbauen. Hier sehen Sie so ein paar Abbaumuster. Das ist auch Buche. Und Sie sehen hier, das sind die normalen Zellwände. Hier sind die Zellwände schon weitgehend abgebaut durch Pilze. Hier sehen Sie so ein paar Pilzzellen in Fichtenholz. Auch da sehen Sie, die Ecken sind schon richtig angenagt hier. Oder hier, es sind richtig Löcher in die Zellwände gefressen. Das hat durchaus auch Konsequenzen. Es gibt bestimmte Pilze, wo eher das Lignin abgebaut wird. Das gibt dann sogenannte Weißfäulen. Da ist das Holz noch relativ zäh und eher gummiartig. Pilze, die eher die Zellulose abbauen, das sind dann Braunfäulen. Da ist das Holz sehr spröde und bricht sehr leicht. Und das ist für die Vorhersage etwa der Gefährdung bei Pilzinfektionen sehr wichtig. Es gibt so ein paar, gerade in der Stadt, sehr gefährliche Pilze, etwa der Riesenporling oder hier der Schwefelporling oder ganz besonders gefürchtet der Brandkrustenpilz. Jetzt mache ich nochmal einen Sprung. Welches ist denn das größte Lebewesen der Welt? Viele denken an den Blauwal, immerhin bis 200 Tonnen, über 33 Meter lang. Aber Sie werden natürlich denken, naja, also wenn wir hier über Bäume sprechen, sind es natürlich die Bäume. Das ist der zurzeit volumenmäßig größte Baum der Welt. Natürlich in Amerika, weil dort immer alles am größten ist. Und natürlich mit einem militärischen Namen versehen, General Sherman, fast 1500 Kubikmeter Holz. Also bei uns eine normale Fichte oder Douglasie hat vielleicht 2 Kubikmeter Holz, also da könnten Sie schon einiges drauf bauen. Möglicherweise hat es früher noch größere Bäume gegeben, die man abgesägt oder abgeschlagen hat. Also es gibt so historische Zeichnungen, die darauf hindeuten, dass es noch größere Bäume gegeben hat. Das ist aber nicht das größte Lebewesen der Welt, sondern das ist ein holzzersetzender Pilz, nämlich der Hallimasch. Man hat eben natürlich auch wieder in Amerika, wo sonst das gefunden, 600 Tonnen wächst auf einer Fläche von 9 Quadratkilometern, ist etwa 2.500 Jahre alt. Natürlich sind es nicht diese Fruchtkörper, sondern es sind das unterirdische Pilzgeflecht, was man heute eben durch genetische Methoden feststellen kann. Da ist auf diesen 9 Quadratkilometern ist es genetisch ein und derselbe Organismus. Den sieht man natürlich nicht, insofern fällt er nicht so auf, aber er ist im Boden nachgewiesen und deshalb wirklich diese holzzersetzenden Pilze sind eine ausgesprochen interessante Gruppe. Vielleicht noch nebenbei, Sie kennen, manches Holz sieht so aus wie Fichte oder Tanne, manches so wie Kiefer, Lärche, Douglasie. Das heißt, wir haben Holz mit Farbkern oder ohne Farbkern. Diese Farbe ist natürlich nicht absichtlich gemacht worden, weil es sieht ja eigentlich keiner in einem Baumstamm drinne, sondern diese Farbe kommt durch bestimmte Gerbstoffe, die dazu dienen, das Holz resistent gegenüber Pilzen zu machen. Das ist eigentlich der Grund, weshalb es diese Farbkerne gibt. Und Sie wissen auch, Douglasie oder Kiefer ist das Kernholz sehr viel resistenter gegenüber Pilzbefall als jetzt Fichte oder Buche. Sie sehen hier auch zum Beispiel, das ist Kernholz von Eiche, was bei uns ja schon relativ resistent ist. Das hier ist Kernholz von Palisander. Viele tropische Baumarten sind ja sehr dunkel und das hängt damit zusammen, dass einfach in den Tropen der Druck durch Pilze natürlich unter dem feucht-heißen Klima sehr viel höher ist als bei uns, sodass diese dunklen Einlagerungen mit pilzhemmenden Substanzen eigentlich in den Tropen sehr viel häufiger vorkommen als bei uns. Nun zum Schluss noch mal zurückkommen zum Titel der Baum von innen. Kann man denn einen Baum auch von innen anschauen, ohne ihn aufzusägen oder kleine Klötzchen herauszuschneiden, wie wir das bisher ja eigentlich gemacht haben. Heute bei Menschen sagt man, klar, ab in die Röhre. Solche Röhren gibt es jetzt auch für Bäume. Es gibt Computertomographen für Bäume. Einer steht hier in Freiburg, leider nicht bei uns an der Uni, sondern an der Forstlichen Versuchsanstalt. Der ist extra für Bäume konzipiert. Also man schiebt den Baum in die Röhre und kriegt dann, ohne dass man ihn aufsägt, so ein Bild. Man sieht die Jahresringgrenzen. Man sieht hier den Wassergehalt in dem leitenden Splint. Hier ist eine Verletzung. Da findet kein Wassertransport mehr statt. Hier sehen Sie Andeutungen von den Ästen. Das ist, wird in Zukunft eine Rolle nicht nur für die Forschung spielen, sondern auch die Sägewerke sind daran interessiert, weil dann, wenn Sie von vornherein sehen, wie der Stamm innen aussieht, können Sie ihn beim Einsägen so drehen, dass es zum Beispiel relativ wenig Bretter mit Astlöchern gibt. Sie haben vielleicht zu Hause oder häufig eben im städtischen Bereich das Problem, man möchte gern in einen Baum hineinsehen, ob er eine Fäule hat. Hier ist zum Beispiel so ein Verdacht, weil hier Fruchtkörper von Pilzen dran sind, aber man weiß nicht, ist der jetzt innen zersetzt oder ist er innen noch relativ stabil. Da gibt es eine andere Form der Tomographie, die sogenannte Schalltomographie. Da werden hier bestimmte Sensoren einfach außen auf den Baum draufgeklebt. Man haut da mit so einem Hämmerchen mal drauf und dann kriegt man hier so ein Schalltomogramm und sieht dann, aha, außen ist das Holz bräunlich noch intakt und gesund und innen ist es aber schon stark zersetzt. Und dann kann man entscheiden, muss der Baum jetzt gefällt werden oder nicht. Also das ist sicherlich auch ein künftiges, interessantes Gebiet. Wie kann man relativ zerstörungsarm in stehende Bäume hineinschauen? Damit möchte ich meinen Überblick zunächst mal abschließen. Ich stehe nachher noch zu Diskussionen bereit und möchte mich aber vorab bei Ihnen schon bedanken.